neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hinter dem Charakterbogen. Und heute zu Gast habe ich Dustin. Hallo Dustin.
Hi, schön hier zu sein.
Vielen Dank für deine Zeit und für auch noch immer noch so spät am Abend. Die meisten Gäste von euch kennen es ja mit mir, Schichten und so. Ein bisschen schwierig. Aber ist es schön, auch dann immer noch Gäste da zu haben um diese Uhrzeit. Dustin, wie geht's dir?
Jetzt gerade ein bisschen erkältet, das werdet ihr möglicherweise auch so raushören, aber ich gebe mein Allerbestes und ein bisschen rauchig ist ja auch schön.
Genau, bisschen sexy, bisschen Reibeisenstimme. Dustin, magst du einmal unseren Gästen ein bisschen was von dir erzählen? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du?
Ja, ich bin 38 Jahre alt. Ich wohne noch so ungefähr 8 Wochen in Verl bei Gütersloh und ziehe dann um nach Delbrück. Ich arbeite in Reda-Wiedenbrück am einem Gymnasium. Ich bin Lehrer im normalen Leben. Und boah, wenn jetzt die Frage auch dabei ist, wo komme ich vom Rollenspiel her? Da habe ich angefangen, als ich 10 war, tatsächlich, mit DSA damals in der 3. Edition. Absolut ewig her.
Ja, cool. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du DSA gespielt hast als allererstes?
Einer meiner Freunde damals, ein Schulkollege von mir, der hatte einen älteren Bruder, der war einige Jahre älter, hat schon studiert zu dem Zeitpunkt und im Studium haben die unheimlich viel DSA gespielt und das war dann einfach das System, das er durch seinen Bruder kannte und dadurch dann halt an uns, also seine Freunde, rangetragen hat und damit hat er uns dann angefixt. Das war eine ganze Zeit lang das einzige System, was es für uns gab und mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir dann entdeckt haben, es gibt auch noch andere Dinge.
Wie lange habt ihr ungefähr DSA gespielt dann am Anfang?
Ja, wie gesagt, wir sind eingestiegen damals in der 5. Klasse und das heißt, ich habe ungefähr 6 Jahre lang DSA gespielt. Also das ging dann irgendwann ging ja die 4. Edition dann los, die haben wir ausprobiert und für nicht spielbar empfunden, sind dann einfach bei der 3. geblieben. Dann habe ich zur Oberstufe die Schule gewechselt und dann hatte sich damit meine DSA-Karriere eigentlich auch erledigt, weil die neuen Leute, die ich dann kennengelernt habe, alle, also die Rollenspieler, die ich dann auch kennengelernt habe, alle World of Darkness-Fans waren und wir vorrangig Vampire gespielt haben. Und das hat dann meine nächsten Jahre sehr geprägt.
Also sehr cool, von DSA zu Vampire.
Großer Unterschied, ja.
Ja, es ist ein krasser Unterschied, ne? Wenn man dann überlegt, von Fantasy ins Horror-Fantasy, kann man ja schon fast sagen.
Vor allem ins urbane Moderne, ne?
Ja, das ist schon krass.
Das ist schon, aber das hat mir damals eigentlich unheimlich gut gefallen. Ich meine, das war natürlich dann vielleicht auch einfach so diese Adoleszenzerfahrung raus aus dem fantasievollen, chaotischen oder sowas, was DSA da bietet, hin zu einer Art erwachseneren Rollenspiel mit anderen Erfahrungen, die wir damals gesammelt haben. Vielleicht hat es deswegen so gut gepasst, ich weiß es nicht. Ich liebe bis heute Vampire und spiele es total gerne, aber es ist wieder stärker in den Hintergrund getreten und dafür sind einfach Fantasy-Systeme wieder nach vorne gewandert und bei mir halt vorrangig Dungeons and Dragons.
Ah, okay. Also von DSA zu Vampire zu D&D.
Also ja, allerdings.
Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr.
Ja, also mit viel Verzug dazwischen, ne? Also da war dann alles Mögliche irgendwie zwischendurch nochmal irgendwie dadurch, dass ich dann selber studiert habe, ganz viele Leute noch kennengelernt habe, viele Systeme ausprobiert habe, aber seit 7, 8 Jahren ist es D&D als das Schwerpunktsystem und durch das ganze Streaming und sowas ist dann halt auch sehr, sehr viel anderes dazugekommen, was ich dann gerne ausprobiere, aber Vampire wird immer bleiben. DSA ist verschwunden geblieben.
Oh, krass. Ja, ich habe ja bin ja auch mit DSA angefangen, der werte Hörer kennt's. Ich wärme das halt immer wieder auf, weil es einfach dann auch Thema wird. Aber es ist ein schönes System, ich mag die Welt unheimlich gerne. Nur das Würfeln geht mir halt hart auf die Nüsse, sage ich einfach mal so, wie es ist.
Ich bin da voll bei dir. Ich mag die Welt. Aventurien ist total toll gestaltet. Ich finde auch für Leute, die das die da Gefallen dran finden, dass diese ganzen Regionalbände und sowas rauskommen und diese unglaubliche Menge an Lore, ist das ein ganz tolles System. Mir ist das etwas zu simulatorisch. Also ich mag das gerne, dass viel mehr Zeugs einfach irgendwie geregelt wird, so wie D&D das regelt. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich deswegen sagen würde, dass das die bessere Welt wäre. Aber, wie du das schon gesagt hast, dieses 3W20-System, also vielleicht war das auch der Grund, warum ich Vampire so toll fand. Endlich weg von diesem Kack Mathe-Leistungskurs in Rollenspielform.
Ja.
Das war erschlagend.
Es ist auch absolut nicht einsteigerfreundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
nein.
Wie gesagt, ich bin damit angefangen, du ja dann ja auch vor Jahren. Und auch heute noch. Ich meine, ich kenne mittlerweile die Werte von meinem Wundarzt auswendig, so ungefähr. Und ich weiß, okay, habe ich geschafft, habe ich nicht geschafft, aber ich habe genug THW, brauche ich gar nicht ausrechnen. Ja, aber wenn es dann für Neueinsteiger dahin geht, ja, würfel mal auf Alchemie oder auf sonstiges. Ja, würfeln, habe ich geschafft, habe ich nicht geschafft, okay, THW, 3, okay. Nochmal würfeln, habe ich nicht geschafft, ja, nochmal THW, ja, gut, einen hatte ich noch, kann ich ausgleichen, würfeln, ja, nicht geschafft, fertig.
Und dann, ja. Und die Grundlogik dahinter, dass man natürlich verschiedene Attribute irgendwie kombinieren möchte, um daraus zu begründen, warum irgendwie was dir gelingt oder sowas bei verschiedenen Fähigkeiten und so, das kann ich ja irgendwo auch noch nachvollziehen, aber es ist so kompliziert dadurch, also unnötig kompliziert einfach, ne? Dass, ich habe das Gefühl, bei DSA ist einfach das Regelsystem im Vordergrund und steht vor dem Rollenspiel-Flow, denn immer, wenn man würfelt oder wenn man sich mit seinem Charakterbogen auseinandersetzen muss in einer Situation, bricht man ja eine Rollenspiel-Immersion. Die Szene geht in dem Moment immer ein ganz bisschen kaputt, weil man ja nun mal nachlesen muss, würfeln. Und da muss man besonders lange würfeln und besonders viel rechnen. Und das kostet, finde ich, zu viel Zeit. Und das kann eben dafür sorgen, dass eine tolle Szene einfach kaputt geht.
Ja,
da mag es Geschwindigkeit.
Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich darüber schon geredet habe, die sehen das ganz genauso. Deswegen bin ich auch tatsächlich Fan, wenn ich jetzt DSA leiten würde, weniger würfeln, mehr erzählen. Also ich muss jetzt nicht alles ausgewürfelt haben, weil wenn ich jetzt spiele, ich persönlich leite das nicht mehr. Ich habe das mal einmal versucht, das war ganz cool, die Story war gut, aber ich würde es heute anders leiten, weil, wie du schon sagst, die Immersion des Rollenspiels geht halt schnell kaputt, wenn du ausrechnen, rechnen, rechnen und dann hast du es nicht geschafft, dann bist du auch noch frustriert, bist frustriert vom Rechnen. Ne? Und ich würde heutzutage, wie gesagt, ganz anders leiten. Ich würde sagen, gut, du kletterst da jetzt hoch, das machst du, ist gar kein Thema. Ne? Du brauchst da nicht drauf würfeln.
Ich denke auch, also dass man das auch mit DSA hinkriegen kann, das so stark zu beschleunigen, dass sich das gar nicht mehr so sehr anfühlt. Allerdings darf man dann auch nicht vergessen, dadurch, dass es ein halt eher simulatorisches System ist unter den Fantasy-Spielen, da sind natürlich auch immer noch ein Haufen Spieler mit dir am Tisch. Und irgendwem ist das immer besonders wichtig, dass man da sehr auf die Regeln achtet und die Nuancen und sowas. Und diesen einen Spieler möchte man ja auch nicht vor den Kopf stoßen. Gleichzeitig will man Geschwindigkeit hochhalten. Also das System unterstützt das ja auch nicht irgendwie, dass dann Spieler da drin schnell werden, das so durchzujagen. Aber ich will jetzt auch gar nicht nur kritisieren über DSA. Es ist an sich, wie gesagt, ein schönes System und wem das gut gefällt und wer das als Lieblingssystem betrachtet, ich kann das voll nachvollziehen. Nur für mich ist es das halt einfach nicht.
Wir können ja auch über D&D herziehen, sag ich mal.
Das könnten wir auch, ja.
Nein, also so ich mag auch D&D. Ich mag an D&D einfach auch das System, also die Regeln. Du würfelst einfach eine Probe mit dem W20 oder Vorteil, Nachteil. Und dann rechnest du deine Werte drauf, hast du geschafft. Oder je höher, desto besser, ist klar. Und was ich aber finde, bei Aventurien ist es halt so, also gehen wir jetzt mal auf die Welt ein, bei Aventurien ist es halt so, du kannst dich, so habe ich das zumindest die Erfahrung gemacht oder meine Auffassung ist so gewesen, dass ich mich auf einen Ort konzentrieren kann und dort gibt es die Andergaster Ritter und das ist so das Hauptding und ich kann mich so ein bisschen über die Stadt erkundigen und so weiter und so fort. Und bei D&D, wie gesagt, meine Wahrnehmung, hatte ich irgendwie, da kommt alles zusammen und dann kriegst du alles ins Gesicht.
Ja, das stimmt. Durch die Regionalbände oder generell die Gestaltung der Umgebung wird man mehr an die Hand genommen als Spielleiter. Und das kann durchaus auch überfordernd sein. Also man kann genau den Punkt auch kritisieren. D&D ist auch nicht komplett einsteigerfreundlich.
Auch nicht, nee, absolut nicht. Also gerade so große Systeme, finde ich, also große Systeme mit großen Welten, mit viel Regeln, du musst einen guten Spielleiter dafür haben, der dich wirklich an die Hand nimmt, um dich da einzulesen bzw. reinzubringen. Ist so.
Ja. Was ja auch eigentlich eine echt wichtige Rolle ist als Spielleiter. Man prägt ja Spieler sehr stark mit seinem Stil auf eine Erwartungshaltung, die sie dann an Rollenspiel generell so stellen. Wenn ich noch so überlege, wie damals dieser Übergang war von unserer DSA-Zeit, wir waren natürlich auch sehr jung, das war sehr chaotisches DSA, ne? Also heute wird jeder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber dieses, und so würde ich es heute wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr spielen wollen, aber wie stark sich unser Rollenspiel verändert hat zum Sprung zu World of Darkness, was ja auch generell viel mehr Wert auf das Erzählrollenspiel legte, das war schon ganz immens. Und das hat mich, glaube ich, bis heute am meisten so geprägt. Also diesen Stil mag ich am meisten und deswegen vermeide ich auch gerne komplizierte Regeln oder sowas und kicke die teilweise an meinen Tischen dann auch raus, um Dinge zu vereinfachen, weil ich dann lieber mehr im Erzählen bleiben möchte.
Ja, absolut. Deswegen habe ich auch tatsächlich so sehr Gefallen daran gefunden, City of Mist zu spielen oder Tales from the Loop, halt diese ganzen.
Ja, ich hätte jetzt als nächstes auch gesagt, PBTA-Systeme einfach, ne? Genau. Alles, was Powered by the Apocalypse ist, ist prädestiniert für Erzählrollenspiel und einfache Regeln und City of Mist ist ein ganz tolles Beispiel dafür.
Ja, absolut. Ich habe in der letzten Session, habe ich gestern in der gestrigen Aufnahme auch schon gesagt, die kommt aber später raus. Also das werdet ihr doppelt hören. Da habe ich das auch schon gesagt. Ich habe die Folge fing an, beziehungsweise die Session fing an. Ich habe ein bisschen was vorgelesen, so ein bisschen Background-Story von dem Bösewicht, den die noch nicht kennen. So als Vision. Und danach haben die nur noch geredet. Wir haben eine Dreiviertelstunde miteinander geredet. Was machen wir jetzt? Was ist der beste Plan? Mhm. Und ich fand das so geil zu hören. Ich habe einfach nur gesessen und ich habe es genossen als Spielleiter. Und genau das ist das, was City of Mist halt so ausmacht. Ne?
Ja. Finde ich. Was ich finde auch noch, was eine Riesenstärke von City of Mist ist, das ist jetzt natürlich aus meiner Warte gedacht, aber ich bin ja nun mal auch Lehrer und ich bin nicht nur Regellehrer mit meinen ganz normalen Fächern, sondern auch Sonderpädagoge. Ich arbeite also schon eine gewisse Zeit jede Woche mit Schülern schwerpunktmäßig, die eine Lernentwicklungsstörung haben. Und City of Mist ist tatsächlich das Rollenspiel, mit dem ich am ehesten an die rangekommen bin. Also ich habe das einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert und es gibt natürlich jede Menge ganz tolle Kinderrollenspiele, aber die kennen alle die Marvel-Filme oder irgendwelche DC-Sachen. Mhm. Die haben alle ihre Kindheitshelden, irgendwelche Dinge. Und man kann ja wirklich alles in City of Mist reinarbeiten mit diesen super einfachen Regeln und das mit denen bespielen. Das war so einfach zugänglich für die, weil das voll deren Lebenswelt war. Und sie konnten genau die Sachen entwerfen, die sie haben wollten. Das gelingt fast keinem anderen System so gut, finde ich. Also mit Kindern bietet es sich total an, auch wenn City of Mist eigentlich nicht für Kinder gemacht ist.
Im Grunde genommen kannst du ja auch D&D mit Kindern spielen. Also eigentlich, ich würde jetzt nicht unbedingt Cthulhu oder sowas mit Kindern spielen, aber du musst ja nichts. Es kann ja auch, ich habe jetzt ein paar Kinderabenteuer geschrieben, weil ich an unserer Grundschule ja demnächst oder ab nächsten Halbjahr eine AG leite. Da habe ich auch ein paar Kinderabenteuer schon im Vorfeld einfach mal geschrieben. Da geht es dann um die Mülltonne, die beim Fleischer umkippt und am Ende ist es der Hund, der gerade in der alten Windmühle die Welpen großzieht und nachts halt losgeht, um sich selber was zu fressen zu holen. Ne? So.
Ja.
Und das kannst du auch in City of Mist machen, rein theoretisch.
Ja, absolut. Ich meine, es neigt natürlich dann dazu, dass die Kinder dann sehr kreativ werden und alles sehr ausartet, aber gerade bei meinen Schülern mit einer Lernentwicklungsstörung ist es ja eigentlich genau das, was ich mir wünsche. Denen wird ja im Leben eigentlich jede Entscheidung abgenommen, weil die einfach durch ihre Lernentwicklungsstörung in der Regel langsamer sind und gelernt haben, wenn ich abwarte, wird mir schon irgendwer helfen oder das abnehmen. Und im Rollenspiel kann ihn das keiner abnehmen. Und jetzt müssen, aber dürfen sie auch endlich mal entscheiden. Und das in einem Bereich, der so fantastisch ist, wie sie sich das eben vorstellen können, was sie so kennen aus Filmen und sonstigen Dingen. Das ist natürlich auch mal so ein Problem, das mit der Lernentwicklungsstörung einhergeht. Die meisten Kinder haben dann halt auch häufig Schwierigkeiten mit Kreativität, aber kreative Dinge, die ihnen gut gefallen hat, dann zu adaptieren, das kriegen die dann schon gut hin. Und das hat mich so beeindruckt, jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, dass die dann so in der Lage waren, plötzlich kreative Wege einzuschlagen, die ich gar nicht von denen kannte, dass das bis jetzt so das System bleibt, was ich jedem empfehle, wenn ich sage, willst du was mit Lernentwicklungsgestörten machen, dann schnappt ihr tatsächlich City of Mist.
Geil. Finde ich mega cool. Hast du hast du denen das in Storypunk schon mal gesagt, dass du das machst?
Ich habe das da, also als ich damit angefangen habe, war es noch nicht bei den Storypunk, sondern bei Mario Touren. Okay. Aber ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, denen mal davon zu erzählen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, inwiefern die in der Lage sind, im Rahmen ihrer IP und Möglichkeiten sowas weiter zu verfolgen, ne? Weil die sind ja Lizenznehmer und ob die jetzt selber schreiben dürfen oder in welchem Rahmen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine Art City of Mist Kids entwerfen würde, dass das durchaus sehr schon grundschulgeeignet wäre, aber eben auch im Bereich der Sonderpädagogik.
Absolut. Finde ich mega cool. Melanie, wenn du das hörst, meld dich bei mir, ich gebe die Kontaktdaten weiter oder Dustin schreibt dich an, ich kriege das bestimmt irgendwie hin. Ich finde das
mega. Melanie kann ja auch direkt schreiben.
Oder so. Finde ich mega cool, wirklich. Also gerade auch, also wie ist es denn, mein Ansporn ist es ja eigentlich, den Kindern zu zeigen, okay, da gibt es ein Hobby, was sich in eine Welt bringt, wo du im Grunde genommen ja tun und lassen kannst, was du willst. Mhm. Und mein Ansporn ist es halt einfach dadurch, dass irgendwann eins der Kinder zu mir kommt oder ein Elternteil zu mir kommt und sagt, hey, was ist das eigentlich? Oder können wir das auch mal machen? Ich habe selber eine Idee zum Spielleiten. Können wir vielleicht eine zweite? So, das ist mein Ansporn eigentlich dahinter. Wie bei dir ist es ja eher der pädagogische Wert, den du hast.
Ja.
Aber ist ja jetzt zum Beispiel auch eins der Kinder schon mal auf dich zugekommen und hat gesagt, du, ich habe da auch eine Idee.
Ja, das tatsächlich passiert das. Also das dann jetzt tatsächlich doch wieder weniger bei den Schülern, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, aber bei den Regelschulkindern, da kommt das schon vor. Und also wer sich damit mal auseinandersetzen möchte, der sollte vielleicht mal irgendwie mit Ben von Ben Paper sprechen, der ist ja auch Theaterpädagoge und ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber er hat jahrelang auf jeden Fall eine Rollenspiel-AG geleitet und sein Anspruch war, den Kindern Rollenspiele vorzustellen, als Spielleiter erst einmal, damit sie sich aber dann nach und nach im Rahmen dieser AG von ihm abkapseln und dann selber spielleiten und ihre eigenen Tischgruppen dann gründen. Und das war praktisch immer so dieses Anfixen mit dem Thema. Und wenn sie dann drin waren und sie sind hinterher nicht mehr in der AG aufgetaucht, weil sie sich dann halt am Wochenende selbst getroffen haben, war das cool. Dann ist wieder Platz geworden für andere, die reinrutschen konnten und so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch genau das, was wir machen sollten, wenn wir im Rahmen von AGs in die Richtung arbeiten wollen. Kinder da die Möglichkeit geben, das mal auszuprobieren in einem gesicherten Raum, in einem geschützten Raum. Auch vor allem hast du ja dann auch die Möglichkeit, genauso wie ich das dann im Unterricht machen könnte, denen dann noch Hilfestellung zu geben und Sicherheit. Ne? Also wenn sie mal nicht wissen, was sie machen sollen, können sie einmal einen fragenden Blick rüberwerfen und dann gibt man denen halt irgendwie den kleinen Impuls, den sie brauchen, um sie dann hinterher zu, ich weiß nicht, wie nennen wir das jetzt, mündigen Rollenspielern zu machen.
Ja, den Staffelstab weitergeben. So.
Sozusagen, genau.
Ne? Ja. Nee, finde ich mega cool. Lässt du das denn auch Rollenspiel so ein bisschen in deinen Unterricht mit einfließen, wenn es geht?
Also in den im ganz normalen Regelunterricht ist dafür sehr, sehr wenig Platz, sage ich jetzt mal. Aber ich stehe ja auch immer noch als Persönlichkeit vor denen. Und ich glaube, warum gerade meine jungen Schüler mich sehr, sehr mögen, ist, weil die meinen Humor sehr mögen. Und ganz viel von diesem Humor, den ich darüber bringe, ist etwas, was ich eigentlich aus dem Rollenspiel mitbringe. Dass ich dann mit verschiedenen Stimmen spreche, wenn ich Dinge vorlese. Dass die Art der Witze, die ich dann gestalte oder sowas, die sind dann halt immer so ein bisschen drüber oder sonst was, aber häufig irgendwie denke ich dann im Nachgang, boah, das hat mich jetzt gerade so an das erinnert aus dieser Rollenspielsituation und sonst was. Also ich merke manchmal, woher meine Dinge kommen. Und gerade wenn wir in so einem Bereich sind wie in der fünften Klasse, Märchen schreiben oder so etwas oder Gruselgeschichten lesen in der fünften Klasse auch. Ne? Und das geht dann halt so weiter in der sechsten und so. Fabeln, das sind alles Bereiche, da nimmt man unglaublich viel aus dem Rollenspiel mit, was diese Kreativität angeht. Und gut, ich transportiere das jetzt natürlich zusätzlich nochmal durch meine Rollenspielleitererfahrung, dass ich denen dann halt auch diese Figuren mitgestalte und die nicht einfach nur plump vorlese, aber das saugen die Kinder dann auch so auf. Wenn ich denen das so vorlese, dann wollen die das nämlich auch so machen wie ich. Und dann merke ich immer schon so, ah, okay, da sind so ein paar dabei, die haben das so ein bisschen in sich. Ne? Für die könnte Rollenspiel auch was sein, aber die nehmen das dann auch mit auf. Also ja, das findet auch in den Unterricht mit rein. Und es hilft mir natürlich selbst sehr, wenn ich dann Kindern irgendwie was beibringen möchte, was mit der Narratologie von verschiedenen Geschichtstypen zu tun hat. Ob es jetzt ist, wie man ein Märchen schreibt, wie man eine Gruselgeschichte schreibt, wie man eine Fabel schreibt. Dann hat man natürlich als Rollenspieler da ein ganz anderes Standing, einfach aus der Erfahrung heraus und nicht nur aus dem Lehrbuchwissen, worauf man achten muss, damit Charaktere spannend sind, dass deren Hintergrundgeschichte irgendwie alles so im Kreis rund ist. Und wenn man an so einen One-Shot denkt oder sowas, na, wie muss was losgehen, damit es so und so endet und es sich am Ende gut anfühlt. Also daraus lernt man auch sehr, sehr viel, ja.
Ja, ey, ich finde das mega. Ich finde es halt auch, glaube ich, aus der Schülerperspektive viel spannender, wenn da ein Lehrer ist, der wirklich sich Mühe gibt, gerade wenn du sagst, so beim Vorlesen, so richtig mit Stimme verstellen und so ein bisschen in die Rolle reinschlüpfen, sag ich mal. Du saugst das als Schüler ja wesentlich besser auf. Ne? Ja. Also definitiv. Und ich hätte mir damals gewünscht, so einen Lehrer zu haben. Bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Weil unsere Lehrer, die haben das alle sehr trocken und klar hatten wir auch spaßige Momente, aber halt es hat jetzt keiner sich die Stimme verstellt, wenn er irgendwas vorgelesen hat zum Beispiel. Na, also das war schon alles sehr trocken.
Ja, aber also da kann man auf jeden Fall viel lernen. Ich meine, die Alternative wäre, dass man sich mal mit sowas wie Poetry Slam und so auseinandersetzt, aber das sind halt Wege, um solche Sachen richtig rüberzubringen. Und ich glaube, wenn man Schülern zeigt, dass man selbst für Dinge brennt, dann nehmen die das auch ganz anders wahr. Wenn man ihnen umgekehrt zeigt, dass man etwas Todes langweilig findet, dann werden die das wahrscheinlich auch langweilig finden.
Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ich hatte ja vor ein paar Folgen ja schon den Dennis da, der ja auch beruflich an Schulen geht und richtig ein Thema aufbereitet für ein Rollenspiel, was diese Firma ja auch entwickelt hat. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ich müsste lügen. Und das finde ich halt auch, das fand ich auch mega spannend, weil ich einfach alles, was damit zu tun hat, der nachfolgenden Generation zu zeigen, ey, da gibt es dieses Hobby, finde ich mega cool und ja, gehört wirklich viel mehr gesehen und gehört auch eigentlich. Ich finde es cool.
Es ist vor allem noch so ein bisschen der Oldschool-Weg, an Leute ranzukommen. Die Alternative ist ja, dass sie Pen & Paper-Rollenspiel zufällig kennenlernen oder halt durch die Popkultur. Dann ist aber auch die Frage, selbst wenn, man muss sich nicht darüber streiten, dass D&D am meisten vertreten ist in der Popkultur, aber wenn sie nicht wissen, was D&D ist, dann können sie das bei Big Bang Theory 3-4 Mal sehen und werden das nicht wirklich hinterfragen. Das ist dann einfach geschehen. Bei Stranger Things, finde ich, hat man mal einen relativ starken Eindruck bekommen davon, wie das dann so eben aussehen kann und auch vor allem, welche Emotionen Rollenspiel transportieren kann. Es sind ja gar nicht so super viele Szenen, in denen sie wirklich einfach spielen, ne? Aber da trägt die Serie ja sehr zu bei. Aber auch das müssen sie halt eben kennengelernt haben, sonst kommen sie gar nicht drauf. Oder sie kommen eben aus so einem Bereich wie, alle spielen plötzlich Baldur's Gate 3. Ich habe gehört, da steckt ein Spiel dahinter. Oder da gibt es jetzt ein Spiel zu, was man auch zu Hause spielen kann ohne Internet, sozusagen. Ja, genau. Und das heißt, diese Wege, die wirken immer so offen, aber sind gar nicht unbedingt. Also man muss die schon so ein bisschen mit der Nase da reinstoßen, die Leute, sonst ist das eher so ein bisschen Splitter, Leute. Ich meine, das sind alles tolle Quellen, um an Rollenspiel reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man die Leute doch früh packt, kann man sie viel besser anfixen.
Ja, absolut. Ich finde, also du sagtest das gerade bei Stranger Things, ja, okay, D&D hat die Popkultur halt sowas von erreicht, weil es aber auch das erfolgreichste amerikanische Rollenspiel ist und die amerikanischen Serien werden nicht DSA nutzen, um das am in der Serie oder im Film halt zu spielen. Ne?
Klar, The Black Eye, es gibt ja die englische Übersetzung, aber das ist ja eher so ein bisschen gestrandet, das Schiff, ne? Also,
ja. Ja.
War der Versuch, von Ulysses international zu sein.
Ey, sie haben es wenigstens versucht.
Ja.
Ne? Man kann nicht sagen, dass sie es nicht gemacht haben. Nee, aber
ich finde, die sollen das mit Hexen versuchen. Hexen hat, finde ich, viel mehr Potenzial für den amerikanischen Markt. Hexen mit diesem Hänsel und Gretel mit Waffen und allem drum und dran. Ich meine, es gibt ganz tolle Filme, die genau in diesen Stil reinschlagen, die super gehypt worden sind. Und es gibt kein Rollenspiel-Äquivalent auf dem amerikanischen Markt, in das man das so geil reinpacken kann. Das wäre genau die Nische, die eigentlich fehlt, womit die Erfolg haben würden, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wenn die das hören, dann Attacke.
Genau, schnappt's euch.
Nee, aber was ich gerade noch sagen wollte, ich finde, also zu Stranger Things, die Folge, in der jetzt in der letzten Staffel, Folge 1, wo sie dann die finale Kampagne gespielt haben und du siehst halt richtig, und ich denke mir dann so, genau den Moment hatte ich selber am Tisch ja auch schon. Ne, dass man wirklich würfelt und du hoffst einfach, dass eine gute Zahl dabei rauskommt. Ne?
Ja.
Ja, und dann, wie gesagt, ich glaube, den Moment, den hatten wir alle schon mal irgendwann.
Ja, das ist natürlich nicht jedes Rollenspiel immer so aussieht, aber es gibt eben genau diese Momente und die bleiben so sehr in Erinnerung.
Ja.
Das ist toll, ja.
Ja. Ist wirklich so. Ja, wie gesagt, absolut spannendes Thema mit der Pädagogik und allem, was dazugehört. Aber was hast du denn bisher noch so gespielt? DSA hatten wir, Vampire, The Masquerade und D&D. Du hast City of Mist, hatten wir jetzt auch schon. Hast du da noch so ein paar Top-Favoriten, wo du sagst, die spiele ich unheimlich gerne?
Also während ich bei D&D immer diesen Erzählfokus habe mit spannenden, coolen, epischen Geschichten, mag ich sehr das krasse Gegenteil, weil ich absoluter Fan von Kult bin. Kult, die verlorene Göttlichkeit. Das ist ein so hartes System, wie es nur irgendwie sein kann. Also das ist wirklich grenzwertiger Horror oder andersrum. Es ist das eine Rollenspielsystem, das die Grenzen des Horrors bricht. Cthulhu, also da, wo Cthulhu aufhören würde, weil es sagt, das wäre zu hart, da kackt Kult oben auf den Berg. Ja, also ich liebe es absolut, weil es halt einfach so grenzüberschreitend ist. Das ist tatsächlich auch neben D&D, würde ich sagen, so mein mit Vampire auf einer Ebene, mein zweitliebstes System. Die sind einfach zu unterschiedlich, obwohl sie beide Horror und modern sind, aber weil sie einen ganz anderen Anspruch haben. Kann ich jedem empfehlen, der wirklich auf richtigen Hardcore-Horror steht. Mhm. Sonst, was ich sehr, sehr schön finde als System, ist der eine Ring. Auch bevorzugt vor Herr der Ringe 5e, weil ich finde, dass das Rollenspielsystem es hingekriegt hat, die Welt von Tolkien wirklich einzufangen. Also das Gefühl, wenn man den kleinen Hobbit liest oder aber auch wenn man den Herrn der Ringe liest, genau das Gefühl kann man da bespielen. Und das hat bis jetzt, also man kann natürlich versuchen, die Welt zu bespielen mit 5e-Regeln oder mit welchem System auch immer. Aber das macht, finde ich, nur der eine Ring so, dass es sich anfühlt wie mit den Büchern. Und diese ganzen Systeme, die vorher waren, Mers und sonst was, die meines Empfindens nach viel zu simulatorisch waren, die sind genau daran gekrankt. Also die haben zwar möglicherweise die Welt toll irgendwie dargestellt oder sowas, aber man hatte beim Spielen durch das viele Simulatorische gar nicht so sehr das Gefühl, da so richtig drin bleiben zu können, war zumindest mein Empfinden, wenn ich mich mit diesen Systemen überhaupt mal beschäftigt habe. Ich kann jetzt wahrscheinlich sehr lange so weitermachen, du musst dann irgendwann Stopp sagen.
Ja, wir haben noch haben wir Zeit.
Noch haben wir Zeit, okay. Dann nehme ich aber noch ein System rein, das bis jetzt mit dem Gesagten noch gar nichts zu tun hatte, was ich aber sehr, sehr gerne mag, weil es wieder so anders ist. Das ist The Troubleshooters von Green Gorilla.
Oh ja.
The Troubleshooters, franco-belgische Comicwelt. Man spielt in, also es ist halt nicht tödlich, ne, wenn der Bösewicht irgendwie im Zug bekämpft wird und man schmeißt dann irgendwie diesen Schurken aus dem Fenster oder sowas, dann landet der unten in einem Busch und ist hinterher wieder da, ne? Vor allem töten würde auch bestraft werden, weil man keine Erfahrungspunkte an dem Arm sammelt. Und generell einfach dieser ganze Stil, es ist so ein bisschen so übertrieben, aber fantasievoll, James Bond-mäßig, aber nimmt sich auch nicht ernst. Das liebe ich total.
Habe ich jetzt auch schon sehr oft gehört. Ich bin auch bei denen auf dem Discord-Server. Ich lese da sehr viel. Absolut fantastisch. Also das ganze Team rund um Green Gorillas ist, glaube ich, sowieso
ja
sehr, sehr cool drauf. Und
ja. Michael und Basti sind großartige Menschen. Das sowieso. Man unterstützt einen ganz tollen Verlag, aber halt mit einem wirklich schönen System. Ja,
ja, absolut. Hey Achim, sag mal, was sind das denn für geile Würfel, die du hast?
Ja, Fabian, das ist Spicy Dicey. Das sind scharfkantige Resin-Würfel mit echten getrockneten Chilis drin. Auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich mein eskaliertes Hobby von 2020 mit Chilis züchten einfach weitergesponnen habe und natürlich auf die konsequente Idee gekommen bin, die in ein siebenteiliges Würfelset zu gießen. Die gibt's dann ab dem 25.10. auch auf unserer Kickstarter-Kampagne, zusammen mit coolen Extras wie einer Münze und Würfelboxen mit Chili-Thema und natürlich auch D&D-Supplements wie einem Bossfight, einem Dungeon und vielleicht sogar Custom-Character-Classes, alle mit coolem Chili- und Feuerthema. Die Würfel selber gibt es in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen und du kannst das Ganze angucken unter spicydicey.legendaryitems.de. Ab dem 25.10. geht's los.
Sehr cool. Die kann man aber nicht essen, oder?
Solltest du besser nicht, vor allem vom W4 lieber die Finger lassen. Da tut weh, spätestens beim Rauskommen.
Sehr cool. Das checke ich auf jeden Fall mal ab dem 25.10. unter der genannten Adresse. Check die Shownotes ab und dann unterstützt das ganze Thema.
Genau. spicydicey.legendaryitems.de.
Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich gucke gerade die ganze Zeit auf meine Wand. Was ich noch toll finde, ich könnte jetzt nochmal einen Konterpart geben oder einen Sprung zurück zu DSA, ein System, das ich auch sehr, sehr toll finde, was aber sehr an seinen Regeln krankt ist, The Witcher. Weil das Kampfsystem eine Vollkatastrophe ist.
Aber ich mag die Welt. Ich glaube, hatten wir hier schon mal im Rahmen von dem Podcast, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört, dass dieses System einfach komplett, ja.
Ja, es ist halt einfach die Regeln, die sind so unglücklich formuliert, so muss man es wohl sagen. Also ich glaube, wenn man es auf Englisch liest, sind manche Sachen noch klarer. Ins Deutsche übersetzt ist es schon richtig. Also hat Truhan-Spiele jetzt keinen Mist gebaut, aber es wird jetzt auch nicht klarer, wie manche Dinge funktionieren. Und dann sind halt, finde ich, auch so ein paar Sachen einfach unnötig kompliziert. aber die Welt hinter The Witcher, also ich habe die Romane absolut verschlungen, die ist so toll und die kann man mit dem System auch wirklich ganz toll treffen. Solange man nicht kämpfen muss, das ist nur das Blöde bei The Witcher. Das macht man dann doch ab und zu.
Okay, ja.
Aber ist ein schönes System eigentlich, ne? Also wenn man sich The Witcher ein bisschen entschlackt oder mit ein paar Homebrew-Regeln packt, dann kann man da definitiv ganz viel Spaß mit haben.
Homebrew-Regeln, du sagst es gerade. Wie stehst du dazu, so Homebrew-Regeln am Tisch einzusetzen?
Ich bin da tatsächlich ein großer Fan von. Ich meine, die allermeisten Systeme halten sich ja im Prinzip an diese Prämisse, die D&D auch schon seit Ewigkeiten irgendwie schwenkt, diese Fahne, dass Regeln immer nur eine Empfehlung sind und man sich das am Tisch selber zusammenbauen soll. Natürlich soll man Regeln von Systemen nicht völlig ignorieren, weil immer dann, also je komplexer ein System ist, desto mehr muss man auf Balancing achten und sowas, müssen in einem gewissen Rahmen eingehalten werden. Aber wenn ihr eine Regel habt, die das Spiel nicht grundsätzlich komplett verändert, aber euch am Tisch mehr Spaß macht, dann ändert die doch einfach. Ne? Also es gibt so viele Dinge, bei denen man sich denkt, boah, wenn ich diese Regel so einhalte, dann kommt mir das falsch vor. Dann diskutiert man das einmal ganz kurz und dann kann man sich überlegen, wie kriegen wir das jetzt hin, ohne das Spiel kaputt zu machen, dass diese Regel für uns aber irgendwie entweder sinnvoller ist oder einfach funktionaler oder was auch immer. Damit habe ich absolut gar kein Problem. Und tatsächlich ist es bei meinen Tischrunden in der Regel sogar auch, dass ich neue Homebrew-Regeln für jede Kampagne einführe, um verschiedene Dinge mal auszuprobieren. Also exemplarisch zum Beispiel. Bei meiner aktuellen Rollenspielgruppe ist es so, dass die, beziehungsweise bei der aktuellen Kampagne, die wir spielen, da habe ich den Charakteren die Möglichkeit gegeben, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, wie ich das dann hinter begründe, aber die haben pro Klasse zwei Subclasses, also von ihrer Hauptklasse her gedacht. Die sind dann nicht nur der Assassinen-Schurke, sondern können auch noch der Arcane-Trickster-Schurke sein, wenn sie das gerne wollen. Dafür habe ich mir halt was überlegt. Das bedeutet natürlich auch, dass ich dann Anpassungen vornehmen musste, weil die insgesamt natürlich in der Relation mächtiger werden. Also habe ich der Einfachheit halber einfach gesagt, ich setze jetzt jedes Challenge-Rating einfach zwei Stufen drüber an beim Kampf. Und siehe da, es funktioniert super einfach. Insgesamt hast du aber viel epischere Geschichten dadurch. Oder bei einer anderen Kampagne, wo ich das mal ausprobiert habe, habe ich gesagt, konsequent in Fünfer-Schritten ab Level 5 kriegt ihr nur noch seltene Gegenstände, ab Level 10 kriegt ihr nur noch immer wertvollere Gegenstände sozusagen und ab Level 15 hab ich halt wirklich auch mit legendären Gegenständen um mich geworfen. Die sind unheimlich schnell, unheimlich stark geworden. Das hat aber interessanterweise dazu geführt, weil die häufig diese starken Gegenstände hatten, die eigentlich über ihrem Level sind, ich ihnen aber sehr viel stärkere Gegner um die Ohren geworfen habe, dass die dann doch gar nicht mehr so stumpf in alle Kämpfe reingegangen sind, weil ihre Trefferpunkte nicht mitskaliert sind. Und sie sich dann überlegt haben, okay, wir können unglaublich Schaden durchpeitschen, aber das kriegen wir nur hin, wenn wir uns vor einen Plan zurechtlegen, sonst grillt uns dieser Gegner einfach. Und auch das hat super funktioniert. Das sind so Dinge, mit denen ich immer ein bisschen rumspielen möchte in meinen Kampagnen, um herauszufinden, wo sind hier eigentlich die Grenzen, wie weit kann man gehen, was passiert, wenn ich Dinge ausprobiere. Das spreche ich immer vorher mit den Gruppen ab. Ich sage denen vorher, in dieser Kampagne würde ich gerne das hier als Homebrew-Regel einführen. Ne, das erwartet euch. Ich möchte gerne, dass hier voll in Epic reingeschlagen wird. Allerdings, ne, das wäre auch die Konsequenz für euch, mit der ihr rechnen müsst. Und das hat eigentlich bis jetzt immer gut funktioniert. Also es ist tatsächlich noch nie passiert, dass eine Gruppe irgendwann gesagt hat, okay, pass mal auf, die Regel müssen wir nochmal kippen, das passt irgendwie doch nicht mehr so für uns. Aber deswegen bin ich da tatsächlich ein großer Fan von, ja. Wie hältst du das?
Ich kann ja mal zurückgehen bei uns in der Geschichte mit Homebrew-Regeln. Wir haben eine eingeführt, da wussten wir, glaube ich, noch gar nicht, dass es sowas gibt. Homebrew, also diesen Begriff kannten wir noch gar nicht.
Ja.
Wir hatten DSA, haben wir ja 3 Jahre gespielt, bis irgendwann dann auch mal was anderes kam. Aber es war halt so, dass mein Charakter komischerweise sehr oft gestorben ist. Und dieses sehr oft gestorben bedeutet ja schon, der ist ja immer wiederbelebt worden.
Ja.
Und wiederbelebt haben wir so, dass wir hatten zwei Magier dabei und die hatten den Basic-Zauberspruch Balsam Salabunde.
Ja.
Und wurde wirklich beim allerersten Mal, das war in der allerersten Kampagne, ich bin gestorben und der Magier hat Balsam Salabunde auf mich gewirkt, hat eine 1 gewürfelt, Crit, und da hat dann die Spielleitung gesagt, okay, full life, instant. Das ist ein Crit, das machen wir jetzt so, fertig. War jeder einverstanden, das war die erste Homebrew-Regel.
Ja.
So, das ging dann über die Kampagnen immer weiter, bis irgendwann ein anderer Charakter gestorben ist. Er auch wieder, also wir haben angesagt, okay, ich möchte ihn wiederbeleben. Gut, du weißt, was du tun musst, du musst nur 1 würfeln. Er hat 3-mal gewürfelt und beim 3. Mal eine 20. Da kam dann die zweite Homebrew-Regel. Wir haben dann für uns beschlossen, okay, du hast ihn zwar wiederbelebt, aber er ist jetzt untot.
Ja.
Und das war dann unsere ersten beiden Homebrew-Regeln. Klar gibt es dann noch ein paar andere Regeln, die wir so ein bisschen gebogen haben, nicht unbedingt gebrochen, aber gebogen haben. Aber so richtig, das waren eigentlich so unsere ersten Homebrew-Regeln. Und ich bin, was Homebrew-Regeln angeht, ich bin da gerade, wenn wir solche Systeme am Anfang spielen, also ich habe mittlerweile eine kleine Sammlung, durch diesen Podcast halt einfach auch.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen was dazugekommen und ich wurde auch letztens von meiner Frau schon gefragt, hast du die eigentlich alle schon gelesen? Und ich habe gesagt, ich kann in jedem System zumindest einen Charakter erstellen.
Ja, guck, ja? Da ist doch auch was.
Und und ich versuche dann, wenn wir dann, so jetzt City of Mist, versuche ich halt sehr langsam die Regeln klar zu machen. Ne?
Ja.
Also wirklich, wir steigen rein, ihr braucht 2W6, ihr habt eure Stärken und Schwächen, das ist alles, was ihr erstmal wissen braucht. So.
Ja.
Und dann packe ich je nach Session immer mehr Regeln drauf. Und wenn ich dann merke, okay, ich meine, bei City of Mist brauchst du keine Homebrew-Regeln einführen, aber
ich weiß aber, was du meinst, so baue ich das auch auf, ja.
Genau. Und aber ich bin voll dafür, Homebrew-Regeln einzuführen, wenn da jeder mit einverstanden ist. Absolut.
Ich habe gerade noch gedacht, bei deiner Homebrew-Regel, die du gerade vorgeschlagen hast, gerade weil es DSA ist, könnte man ja immer gucken, auf welchem Attribut landet denn jetzt gerade eigentlich die 1 oder die 20? Dass man das vielleicht so ein bisschen in den Fokus zieht und daraus dann bestimmt, was ist denn jetzt eigentlich das besonders Tolle oder das besonders Schlechte?
Ach krass, ja, das ist stark. Das ist
da könnte man sich noch so eine Art Regelhaftigkeit raus ableiten, also damit das Ganze noch ein bisschen kontrollierter ist oder sowas. Ne? Aber ja. Finde ich gerade sehr spannend.
Da geht man noch ein bisschen sehr ins Detail rein dann, ne?
Ja, ich denke schon wieder zu sehr in Details. Ich habe auch eine Sache, die muss ich irgendwann auch nochmal ausprobieren, eine Homebrew-Regel. Weil irgendein Spieler mal zum Spaß immer wieder gesagt hat, er würde gerne ein Safe-Game machen. Und dann habe ich mir überlegt,
ganz kurz, wenn ich einhaken darf, er will ein Safe-Game machen, das heißt, er will einen Checkpoint haben, wo er
speichert?
Okay, das ist
ja, ganz genau, er möchte abspeichern. Und dann haben wir irgendwann überlegt, hey, eigentlich, ne? Man müsste jetzt natürlich einen Weg finden, wie man das Ganze irgendwie einschränkt. Dass man sagt, okay, das kann maximal einmal am Tag gemacht werden, einmal in der Woche, was auch immer. Ist auch völlig Wumpe, ne? Aber dafür könnte man natürlich eine Mechanik entwickeln, um einfach mal zu schauen, wie sich das Spiel dadurch verändert. Das ist ja so ein bisschen dieser Prince of Persia-Effekt oder sowas, ne? So, was man da sozusagen mitmacht. Könnte, glaube ich, im richtigen System super spannend sein.
Ja, vor allem wirklich, wenn du jetzt angenommen, man hat jetzt, wir gehen jetzt mal bei D&D rein. Ihr steht vor der Hütte, ihr wisst, da ist der Endgegner drin. Safe. Gespeichert. Dann geht ihr rein und der nimmt euch sowas von auseinander. Alle Charakter tot. Spiel neu laden. Und dann stehst du wieder vor dem Haus und dann machst du dir einen Plan. Weil genau das ist ja das, was man ja im Videospiel auch macht.
Ja. Ich meine, man kann es auch relativ einfach machen. Man könnte sagen, dass sie irgendwie den göttlichen Segen haben oder sowas und deswegen halt zurückgeholt werden müssen oder dass jedes Mal, wenn sie wieder geholt werden müssen, das zwar bekommen, dadurch aber irgendwie einen Seelensplitter verlieren oder sowas und immer mehr irgendwie in den Sog von irgendeiner Dämonengottheit oder sowas gezogen werden. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das initiieren kann. Aber mich würde sehr interessieren, wie die Spieler es wirklich einsetzen. Ich glaube, so im Nachgang, die würden es wahrscheinlich gar nicht so häufig machen, wie man vermutet.
Ich glaube auch. Weil ich glaube, jeder weiß, unterschwellig ist es da.
Das Problem ist, es ist eine Ressource, von der man nicht weiß, wann man sie am besten einsetzen soll. Und dann hält man sie tendenziell zurück. Das ist dieses klassische Heiltränke-Horten.
Ja, genau. Das ist aber spannend. Es ist eine spannende Regel, die man, glaube ich, wirklich mal ausklamüsern müsste.
Und ich habe sie jetzt nicht speziell für D&D gedacht. Es ist zwar aus einer D&D-Gruppe raus entstanden, aber das würde auch woanders gehen. Ne? Also, ich finde, man sollte zumindest, um zurück zum eigentlichen Thema zu finden, für Homebrew-Regeln offen sein, weil klar, sind genug davon quatschig. Und manche zielen auch einfach nur auf das Min-Maxing irgendeines Charakters hinaus oder sowas. Aber wenn die Homebrew-Regel den Anspruch hat, den Spielspaß am Tisch zu heben, egal wie absurd sie ist, sollte man zumindest mal drüber sprechen, weil wenn ein paar Leute das cool finden, ausprobieren, ich meine, schlimmer als schief gehen kann es ja nicht und dann macht man es beim nächsten Mal nicht mehr, aber das ist doch eigentlich nur etwas, woran eine Rollenspielerfahrung wachsen kann.
Ja, absolut. Und jetzt habe ich einen Plan verloren, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ist weg.
Verdammt. Ich rede immer so lange, sorry.
Nee, alles gut. Nee, weil, genau, jetzt, ich habe es wieder gefunden. Da ist der Faden, ich hoffe wieder. Du sagtest gerade, ganz wichtiger Fakt ist der Spielspaß. Es müssen alle Spaß haben am Tisch. Ne? Das ist, ich sag jetzt mal, egal für welches System, unglaublich wichtig, dass man Spaß hat. Mhm. Wo man keinen Spaß haben sollte, ist, wenn man Horrorspiele spielt.
Das ist eine andere Form von Spaß, aber ja, ich meine, genau. Darauf lässt man sich ja ein, ne? Man möchte sich ja dann auch gruseln.
Ja. Nee, aber es ist ja, ich weiß ja nicht, hast du City of Mist auch schon mal außerhalb der Schule gespielt und mit Erwachsenen?
Ja, hab ich, ja.
Mhm. Weil, worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe sehr ein sehr ernstes Thema bei mir. Bei mir geht es in der Story aktuell um nicht direkt den Freitod, sondern der Freitod manipuliert durch eine Entität dahinter.
Ja? Okay.
Und es ist ein ernstes Thema, ist einfach so. Ja. Und es gibt einen Spieler am Tisch, der macht das in seiner Rolle, der, ich habe das Gefühl, zumindest, ich weiß nicht, ob er es mit Absicht macht, aber der zieht das dann halt so bisschen ins Lächerliche, das Ganze. Also, wenn die gerade irgendwie ein ernstes Thema besprechen und dann sitzt er da und denkt und sagt, ja, aber irgendwie, was geht mich das eigentlich alles an? Ich kenne die Leute doch alle gar nicht. So, ne?
Mhm.
Also, er versucht so ein bisschen, also, ich weiß nicht, ob er es mit Absicht macht.
Kann aber auch Kompensation sein, ne? Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Das ist wie Lachen im Horror.
Ja,
und man
genau.
Weiß nicht, wohin mit seinen Emotionen, also lässt man sie irgendwie raus, auch wenn das für andere unpassend wirkt in dem Moment.
Also, ich hab mir auch fest vorgenommen, ihn das zu fragen, sobald die Kampagne vorbei ist. Weil ich finde das einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Ich habe es auch schon oft hier im Podcast erwähnt, bei Ten Candles. Ich weiß nicht, ob du das System kennst.
Eben.
Man hat dich jetzt gerade nicht gehört.
Ist ein ganz tolles System, auf jeden Fall.
Ja, es sagt aber auch komischerweise jeder. Habe ich auch im Rahmen dieses Podcasts empfohlen bekommen. Und wir haben das dann Halloween letztes Jahr gespielt. Und auch da, er und meine Frau, die haben in der Rolle versucht, diesen Horror zu kompensieren und haben über irgendeinen Scheiß geredet. So, von wegen, ja, letzte Woche an der Schule, weißt du noch, und das war total witzig und bla. Das war in der Rolle, aber halt absolut nicht passend zu dem, was da gerade passiert ist. So, ne?
Ja, ja, ja. Aber auch in der Rolle ist das authentisch. Ich meine, ja, vor wirklichem Horror verschließt sich unsere Psyche normalerweise, ne? Also,
Ich fand das mega.
Ja. Ten Candles, also ich meine, Ten Candles sollte jeder auf jeden Fall mal gespielt haben. Es ist natürlich kein Kampagnensystem, kann es gar nicht sein. Nee, das sowieso nicht. Es ist ein One-Shot-System und es ist auch kein System, das man zu regelmäßig spielen sollte. Das ist so diese Perle, die man einmal im Jahr aus dem Schrank zieht.
Ja, die sollte aber man wirklich. Die sollte man wirklich mal einmal aus dem Schrank holen, Entschuldigung, aus dem Schrank holen und dann wirklich einmal genießen und dann wirklich auch für längere Zeit wieder in den Schrank stellen. So.
Mhm. Ich glaube, sonst verliert das den Charme, aber so für eine Con oder so, oder jetzt gerade in der Zeit um Halloween im Oktober, November ist das ein tolles System.
Ja, absolut. Ich habe schon, wenn ich irgendwann mal eine Con mit organisieren sollte oder so, dann würde ich vorschlagen, es gibt einen Raum explizit nur für Horrorspiele und der Raum wird abgedunkelt.
Ja, das hätte, also zum Beispiel in Kröftel, jetzt bei dem Spieletreff von Lurch und Lama, Da haben wir das im letzten Jahr so gemacht. Das ist jetzt an diesem Wochenende wieder, also das ist jetzt für den Zuschauer verwirrend, ne? Aber also, das ist jetzt am 1. Oktoberwochenende.
Ja.
Und da haben wir mitten in der Nacht Kult in einem Kellerraum gespielt, im Heizungsraum. Dann hattest du die ganze Zeit noch diese pochenden Rohre und sowas, ne? Oder davor die Male haben wir auf der Burg gespielt, oben in so einem Turm mitten in der Nacht. Du hattest noch so ein bisschen Mondlicht, das reinfiel. Und dann habe ich die Session wirklich damit gestartet, dass wir in völliger Dunkelheit da gesessen haben. Ne? Die haben gar kein Licht, außer das Mondlicht, das reinfiel und sowas. Da kann man so viel mit rausholen. Ne?
Boah, das ist so geil. Das ist ja ultra geil.
Ja, das müsst ihr nutzen. Und genau, Horror kommt in den Keller.
Oh, ist das fantastisch. Ich könnte noch Stunden über sowas reden. Auch ja, über Anekdoten und so weiter. Ja, es ist wirklich. Es ist, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch die euch als Gast nochmal einladen soll, damit man einfach nochmal weiterspricht, weil es kommen ja noch so viele neue Gäste. Und ich sag ja zu jedem, komm wieder, ne? Weil man merkt einfach, ihr habt Bock darauf zu erzählen und ich finde das mega cool.
Also wenn du mal eine Stunde nur über Horror reden möchtest, lad mich ein.
Da könnte man auch eine ganz eigene Folge von machen mit zwei, drei Leuten mehr. Also das wäre auch
absolut. Du kannst auch mehrere Folgen draus machen. Ist ja die Frage, wie du es aufziehen möchtest. Ob es wie erzeugt man Horror im Rollenspiel ist, da muss man ja schon über Genres reden und sowas und auseinanderhalten. Was wollen wir eigentlich? Ist es Splatter-Horror, Psycho-Horror oder sonst was? Das ist so ein breites Feld, ne?
Ja, absolut.
Und wenn es nur die besten Horrorgeschichten und Erfahrungen sind aus dem Rollenspiel, auch damit kann ich locker eine Stunde füllen mit dir.
Sehr cool, sehr schön. Dann, ja, Leute, ihr wisst, was auf euch zukommt, definitiv. Aber jetzt die alles und entscheidende Frage, beziehungsweise die letzte Frage, die ich auch jedem stelle. Was ziehst du aus dem Rollenspiel? Oder bei dir möchte ich noch einen Zusatz machen. Was möchtest du mit dem Rollenspiel weitergeben?
Den Spaß am Geschichten erzählen, denke ich. Das ist zumindest das, was mir irgendwie am meisten Freude macht an dem Ganzen. Wenn ich nachts wach liege und ich weiß und mein Kopf ist voll mit irgendwelchen doofen Dingen oder sowas, diese klassischen Dinge von wegen damals in der 5. Klasse, und ich kriege den Kopf gar nicht frei, dann denke ich einfach darüber nach, was möchte ich in meiner nächsten Rollenspielrunde machen oder sonst was. Und dann entwickeln sich da Geschichten und mein Kopf wird plötzlich frei von all diesen Dingen. Oder ich sitze im Auto und mir ist langweilig, im Radio läuft nichts, ich habe kein Hörbuch oder keinen Podcast, den ich gerade gerne höre. Dann denke ich einfach über meine Rollenspielgeschichten nach. Jetzt bin ich natürlich auch meistens Spielleiter, aber dieses Entwickeln von Ideen, die immer weiter wachsen, immer besser werden, das beruhigt mich ungemein. Und ich möchte anderen Leuten diese Möglichkeit auch geben. Vor allem, weil es einfach dazu führt, dass die ja ihre Geschichten auch erzählen wollen. Und wir haben so viele tolle Geschichten, die dadurch entstehen können, durchs Rollenspielen, die absolut kreativitätsfördernd sind. Und im Best Case werden einige von den Leuten ihre Geschichten auch niederschreiben, ob als Abenteuer, das man irgendwo kaufen kann oder als Roman oder so etwas. Und wenn man sich auch anschaut, wie viele Autoren aus dem Rollenspiel kommen oder im Rollenspiel aktiv sind, ist das auch einfach kein Wunder, weil es ein unglaublich kreativitätsförderndes Ding ist. Und deswegen würde ich mir so sehr wünschen, dass viel mehr Leute das noch machen würden. Zum einen deswegen, zum anderen aber auch, weil das Rollenspiel etwas bietet, was wir fast nirgendwo anders haben. Man kann Grenzerfahrungen sammeln oder Erfahrungen sammeln über Dinge, die einen selbst gar nicht so sehr betreffen, weil man sich mit Dingen auseinandersetzen kann und erleben kann in einem sicheren Bereich, in so einem richtigen Safe Space, den man dann hinterher auch wieder verlässt. Die sich aber trotzdem wie echte Erfahrungen anfühlen oder halt auch wie echte Erfahrungen auf die Psyche auswirken. Das ist etwas, was Rollenspiel ganz toll kann, was man nirgendwo anders so kann. Mhm. Ich kann, wenn ich eine Horrorerfahrung sammeln möchte oder sowas, dann kann ich diesem Ding nachgehen, ohne Angst zu haben, wirklich zu sterben oder sowas. Ich kann mich dann mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Ich kann aber auch sagen, ich habe eine sehr gesellschaftskritische Frage oder sowas. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, wie es wäre, das andere Geschlecht zu haben. So nehmen wir mal so Simples. Und dann einfach mal auszuprobieren, wie gestaltet sich so ein Tag. Dann braucht man natürlich auch einen Spielleiter, der das dann auch kann mit dir.
Ja.
Ne? Also, aber ich kann es zumindest mal versuchen und entwickle dadurch vielleicht Empathie.
Absolut. Ja, Nee, ich kann das nur dick unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Diesen Safe Space, den man dadurch hat, sei es jetzt an der Tischrunde oder auch an der Online-Runde, das ist fantastisch. Und auch, ich finde, gerade auch die Leute, mit denen man am Tisch spielt, also ich kann jetzt aus der Erfahrung sprechen, weil wir seit 9 Jahren am Tisch spielen, ausnahmslos. Wir haben die Corona-Phase natürlich versucht, online irgendwie zu spielen. War auch eine super Erfahrung, gar keine Frage. Aber man wächst auch unglaublich hart zusammen als Freunde, ne?
Ja.
Ja. Und ich glaube auch, was auch das Rollenspiel so ein bisschen mitbringt, ist, dass wenn du jetzt, ich sag's jetzt einfach mal, wenn du irgendwie ein Problem hast, privat, kannst du das irgendwie mit ins Rollenspiel einfließen lassen, versuchen dadurch irgendwie Hilfe zu kriegen von deinen Mitstreitern in dem Moment, ohne sagen zu müssen, ey, dieses Problem habe ich gerade wirklich in der realen Welt. So. Mhm. Also ein bisschen durch die Blume versteckt, sag ich mal.
Ja. Und was ich finde, was auch noch eine Stärke vom Rollenspiel ist, einfach, dass Rollenspieler ein bestimmter Typ Mensch sind. Sehr soziale Menschen, sehr hilfsbereite Menschen. Und die bieten einem halt auch im echten Leben Safe Space. Ne? Also die Leute, mit denen man gerne am Tisch sitzt, in den allermeisten Fällen wird das so sein, dass das auch welche sein könnten, die man anspricht, wenn man gerade irgendwelche Probleme hat, über irgendwas reden möchte oder sowas. Und man sich da gut aufgehoben fühlt. Also auch was das angeht, ist das ein Hobby, das sehr große Vorteile für einen haben kann.
Ja, absolut. Das war wirklich eine schöne Folge. Die Stunde ging viel zu schnell rum.
Ging mir auch so, ja.
Na? Und ja, ich würde sagen, wir nehmen das mal in Angriff, über ein Genre zu sprechen. Dann werde ich auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Dich mal anschreiben. Ja. Dann werde ich vielleicht noch einen weiteren Rollenspielkollegen, der sich im, je nachdem, in welchem Bereich oder in welchen Bereich wir gehen möchten, dazu holen und dann machen wir mal einen schönen Talk. Finde ich cool.
Sehr gut.
Das freut mich. Dustin, es war mir ein Fest. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.